Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber: André, Chris, Dennis und Tobi.
Hannover 96 kommt im Heimspiel gegen die Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1 hinaus und vielleicht muss man sogar sagen, das war relativ glücklich, dass es bei diesem 1:1 geblieben ist. Also herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel von Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast hier bei meinsportpodcast.de. Mit dabei sind heute wieder Dennis und Chris, worüber ich mich sehr freue. Gucken wir aber gleich mal auf das Spiel. Dennis, die Startaufstellung. Wir haben ja über das Pokalspiel nicht gesprochen, weil ich frecherweise den Abend in Göttingen verbracht habe und das Internet da nicht ganz so stabil war in der Unterkunft, die ich gefunden habe, in der Herberge. Wobei das vielleicht sogar schön gewesen wäre, wir hätten über einen Sieg sprechen können. Und der Trainer dachte sich, never change a winning team. Er hat also die exakt selbe Startaufstellung ins Rennen geschickt gegen Aue, wie auch schon unter der Woche gegen Düsseldorf.
Ja, hat er. Und wenn es gut gegangen wäre, hätte man jetzt ja auch sagen können, alles richtig gemacht. Jetzt muss man aber vielleicht auch sagen, gegen Düsseldorf hat es dann so richtig hinten raus erst gut funktioniert, nachdem wir umgestellt haben und gewechselt haben. Ja. Also, wer auch war jetzt das Winning-Team?
Meinst du, Hendrik hätte dazu gehört?
Also, ich hätte ihn gern von Anfang an gesehen heute, weil ich finde, er hat sich das auch verdient in dem Spiel gegen Düsseldorf. Einfach durch seine Präsenz. Ich hätte ihn heute wirklich gern von Anfang an gesehen. Ich weiß nicht, kann ja Chris gleich nochmal was zu sagen. Kerk hat heute ja so ein bisschen wieder so eine halbe zweite Sturmspitze gespielt oder so eine hängende Neun oder sowas in der Richtung. Ich hätte gerne tatsächlich, ich weiß, da gibt's auch Leute im Podcast und live, die das anders sehen, aber ich würde gerne mal zwei Stürmer sehen.
Okay, also fassen wir kurz zusammen. Wir haben angefangen mit Martin Hansen im Tor, Rechtsverteidiger Seymour Roya. Die Innenverteidigung zumindest für die ersten 20 Minuten bildeten Marcel Franke und Julian Börner. Wir hatten dann Ondua auf A6. Jetzt muss ich kurz, also Dominik Kaiser war schon mehr in der Offensive, finde ich. Also Niklas Hult erstmal auf links, den habe ich ganz vergessen. Also Dominik Kaiser, Ondua, dann hatten wir mit Stolze und Meiner die Flügel besetzt und dann, wie du es gerade gesagt hast, Kerki so ein bisschen hinter dem einzigen Stürmer, nämlich Maximilian Bayer. Und Chris, dich würde ich gerne fragen, zunächst einmal, konntest du die Aufstellung nachvollziehen? Ich meine, Lukas Hinterseher zum Glück, möchte ich beinahe sagen, dann doch nur auf der Tribüne und nicht auf der Bank. Also gab es die Frage gar nicht, muss dann Hinterseher vielleicht doch von Anfang an spielen? Er war also nicht spielbereit und nicht fit. War das eine Aufstellung, die du nachvollziehen konntest?
Ich gebe Dennis absolut recht, dass nach dem oder im Pokalspiel es erst nach der Hinzunahme von Hendrik Weidand wirklich so richtig geflutscht hat auf dem Platz. Somit hätte man durchaus vor allen Dingen gegen den Tabellen 17. zu Hause darüber nachdenken können, ob man heute gleich versucht, dieses Mittel zu wählen. Ich fand es übrigens auch bezeichnend, dass der Tabellen 17. bei uns mit zwei Sturmspitzen aufgelaufen ist. Also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt als Affront gegen unsere Abwehrleistung werten soll oder einfach nur als eine mutige Aufstellung des gegnerischen Trainers. Aber auf der anderen Seite, wenn das nach hinten losgeht, dann hätte sich unser lieber Zimbo genau das anhören müssen, warum er denn nicht mit der bewährten Aufstellung aus dem Pokalspiel gestartet ist. Ich freue mich, dass Bayer auf jeden Fall die Chance bekommen hat, heute wieder zu starten. Ja, und wie gesagt, im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Letztendlich hat es dann auch nicht so wirklich viel gebracht, als Hennes später kam. Vorgriff, es tut mir leid. Das Schlimmste am allen ist eigentlich, dass Karl recht hat und recht gehabt hat. Wir spielen ein gutes Pokalspiel, gewinnen im Pokal und das Spiel gegen Aue wird scheiße.
Das hatten wir jetzt ja leider schon mehrfach. Also außer, dass wir St. Pauli und Kiel nacheinander geschlagen haben, war irgendwie immer ein gutes Spiel, dann ein schlechtes Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mich eigentlich auf ein gutes Spiel eingestellt. Für mich waren 5-0 schon, ich meine, gebucht, möchte ich beinahe sagen. Ich habe die 3 Punkte schon sicher im Sack gesehen. Und wir haben ja auch gut begonnen, Dennis. Also wir brauchten jetzt nicht ganz so lange, um dann schon gleich das erste Tor zu machen. 4 Minuten hat es gedauert, Dennis. Was hast du gedacht in dem Moment?
Also tatsächlich war ich sehr euphorisch. Kerki war auch wieder fantastisch, muss ich sagen. Also super, wie er diesen Ball spielt. Hat mich ein bisschen erinnert an Schlaufi. So ein bisschen mit dem Außenriss und reingehämmert. Geiles Tor. Ich habe gedacht, wow, das kann was werden. Und es gab noch jemanden, der dann direkt geschrieben hat, könnten 5-0 werden, dass mich der Schuchti, mein Kumpel, hätte das mal nicht geschrieben.
Ja, liebe Grüße an Olaf. Also da sind wir ja Brüder im Geiste, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe sowohl vor dem Spiel 5-0 getippt und war nach dem frühen 1-0 in der 4. Minute auch fest davon überzeugt, dass es dann natürlich mindestens 5-0 ausgeht. Chris, und der Verlauf der ersten Halbzeit gab sowohl Olaf als auch mir eigentlich recht. Wir waren schon die dominierende Mannschaft und ich hatte das Gefühl, 96 wollte früh nachlegen und zumindest aber immer wieder druckvoll vor das gegnerische Tor kommen, oder?
Auf jeden Fall. Und man konnte sich ja durchaus freuen, weil die große Stärke im Pokal war ja, dass wir aus wenig viel gemacht haben. Wir hatten wenig Chancen, haben es geschafft, 3 Tore zu schießen und man hatte durchaus die Hoffnung, jetzt, dass man, weil Bayer hatte ja davor schon eine Chance, man hatte ja durchaus die Hoffnung, dass es jetzt so weitergehen könnte, aber dann im Laufe der ersten Halbzeit musste man ja dann doch feststellen, dass 96 vieles liegen ließ, also ich habe nicht mehr mitgezählt, wie viele Tore man hätte eigentlich schießen müssen, man hätte aber definitiv 3 bis 4 schießen können. Und dass sich das dann irgendwann mal rächen kann, das ist ja nur eine alte Fußballweisheit.
Ist eine alte Fußballweisheit und wir fangen aber erstmal an mit dem frühen Wechsel. Nach 19 Minuten muss Julian Börner leider verletzt raus und dafür dann Luca Kreins eingewechselt werden. Dennis, mir ist jetzt nicht unbedingt aufgefallen, dass die Defensive dann schlechter organisiert war.
Ja, nicht sofort. Ich würde jetzt auch sagen, erstmal grundsätzlich, also ich hoffe, dass Julian bald zurückkommt und dass alles okay ist, dass er nicht lange weg ist. Wir können so einen Wechsel auch erstmal nominell kompensieren. Ich finde aber, und da muss ich jetzt auch vorgreifen, im Laufe des Spiels hat man dann schon gesehen, es fehlt uns ein bisschen die Souveränität. Die fehlte auch Marcel Franke. Darauf kommen wir dann später nochmal. Also da war sehr viel Hektik im Spiel und ich hatte nie so richtig das Gefühl, nach diesen 15 Minuten, wo wir sehr aggressiv aufgetreten sind und sehr wirklich gepresst haben, früh draufgegangen sind, das haben wir komplett verloren.
Wobei man sagen muss, wir hatten dann schon, Chris sagte es ja auch, noch die ein oder andere Chance zum Ausbau der Führung. Ich erinnere mich da an Maxi Bayer, der da am kurzen Eck reingrätscht, der Ball geht übers Tor. Ich erinnere mich an Dominik Kaiser mit einem Versuch aus 17, 18 Metern.
Es gab ja noch viel dickere Sachen. Ondua völlig frei vor der so reinrutscht.
Ja. Und ganz aber Ondua war später, war nach Dominik Kaiser.
Also Ondua, das war in der 12. Minute, wo er am langen Pfosten
den ersten Ondua,
Und 16. Minute, ganz ehrlich, wieso spielt Bayer denn da ab? Der Stürmer, der Verteidiger macht sogar den Schritt von ihm weg, weil er schon mit dem Pass rechnet und den mitgelaufenen Meiner blocken will. Da war so viel Platz,
da hätte ich
einfach nur ein ordentliches Fund und Hauptsache aufs Tor und dann mal gucken, Rest macht der Papst.
Das stimmt, das war ja noch alles vor dem Spielerwechsel, also da muss Maxi abschließen. Trotzdem, es gab da noch die ein oder andere Szene, wir haben gesagt, Maxi Bayer, wir haben Geil und Dua sogar mehrfach. Also interessant, wie oft er auch im gegnerischen Strafraum dann aufgetaucht ist, zumindest in den ersten 45 Minuten. Und deswegen war für mich eigentlich völlig klar, dass das 2:0 und vielleicht auch das 3:0 nur eine Frage der Zeit ist. Und ich war schon geneigt zu sagen, dass Maxi Bayer jetzt so in die Rolle des einzigen Stoßstürmers hineinwächst. Ich fand ihn auch relativ präsent. Ich meine, er ist körperlich jetzt nicht so robust wie ein Henrik Weidand, auch nicht so robust wie ein Lukas Hinterseher. Aber ich fand, er war schon sehr präsent und hat da immer wieder die Auerabwehr, allein schon durch seine Agilität, durch seine Wendigkeit, durch seine Stärke im Sprint immer wieder vor Aufgaben gestellt. Aber Dennis, ich muss sagen, so ab der 30. Minute habe ich dann gedacht, oh, wie du auch gesagt hast, wenn sich das mal nicht, oder wie Chris sagte, wenn sich das mal nicht rächt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, 96 wollte, und das erinnert mich an 96 seit ganz, ganz vielen Jahren. Wir machen alles, um ein Tor zu erzielen. Und wir geben da irgendwie Vollgas. Und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir aber irgendwie keinen Plan B. Und ab der 30. Minute dachte ich, wo ist unser Plan B?
Ja, wo ist unser Plan B? Und man muss fairerweise sagen, auch bis dahin, also wir haben 1-0 geführt, ja. Aber A, das hat uns null Sicherheit gegeben. Also warum nicht eigentlich? Also ich verstehe es nicht. Warum gibt uns das nicht die Sicherheit? Müssen wir 2-0 führen? Müssen wir 3-0 führen, bevor wir die Sicherheit bekommen? Und wenn dann, und da war Aue in dem Fall tatsächlich dann ein Stück weit besser, aggressiver vielleicht sogar als Düsseldorf im Pokal, die haben es nämlich dann geschafft, uns unter Druck zu setzen. Und wenn wir unter Druck gesetzt werden, dann bricht hier und da brechen Dinge auseinander und funktionieren nicht mehr. Und dann sind sogar die Außenverteidiger, Moroja und Hult, die ich sonst fast immer lobe, auch ein Risikofaktor hin und wieder.
Aber war das für dich wirklich eine Frage der fehlenden Sicherheit? Also wir hatten ja in der ersten Halbzeit wirklich Chancen im, jetzt nicht im Minutentakt, aber so im 3-4 Minutentakt und auch kurz vor der Pause, wo Hult da den Ball scharf reinflankt, nachdem er den Ball so schön durchgesteckt kriegt von Kerk und Bayer fliegt am Ball vorbei. Oder Ondua von 11 Metern, wo ich mich frage, was sollte das denn sein? Weil ein Schuss konnte es nicht sein, wo er den so halb da schiebt, wo man sagt, okay, da stehen 5 Verteidiger im Weg, da musst du mit Vollspann, am besten schießt du da 3 Leute mit ins Tor. Das war, also ich fand eigentlich, man war sich sehr sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis eine von den vielen Chancen zwangsläufig reingehen muss, wie damals bei Schalke. Irgendwann schafft es auch Schalke nicht mehr vorbeizuschießen und so habe ich geglaubt, war es auch diesmal, irgendwann fällt dieses Tor.
Also wir Fans sind uns sicher gewesen, aber nicht 96. Also die Spieler auf dem Platz, hatte ich nicht das Gefühl, dass die eine Sicherheit hatten, im Sinne von, ist egal, wir müssen hier in Ruhe weiterspielen, wir werden die Auer auf jeden Fall noch ein zweites Mal knacken und wir machen das 2-0. Das Gefühl hatte ich nicht. Und guck dir mal die Passquote von uns an. Die ist ja, also ich meine, ist dann zum Ende noch ein bisschen besser geworden, aber zwischenzeitlich, Das ist eine Katastrophe.
Ja, unter 50% zwischenzeitlich,
also, ja. Ja, also das geht gar nicht. Und das zeigt halt dieses, ich habe so ein bisschen diese Angst vor dem eigenen Versagen. Ich kann es auch nicht erklären. Also ich, ist schwer.
Ja, aber trotzdem haben wir eigentlich bis zur 45. Minute dann in meinen Augen noch relativ souverän gewirkt und hatten dann ja auch, wie Chris auch schon sagte, dann relativ viele Chancen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin dann, ich wollte gerade sagen, ich hatte einen Termin, aber ich musste jemanden wohin bringen und war dann so, es war glaube ich 44:59, da bin ich hier aus der Wohnung raus und dachte mir, wird ja nichts mehr passieren. Und was habe ich verpasst? Eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte, also ich glaube so, direkt nach der Halbzeit sagt man immer, ist der schlechteste Zeitpunkt oder direkt vor der Halbzeit fürs Führungstor, direkt nach der Halbzeit für den Ausgleich. Und wir haben es jetzt noch vor der Halbzeitpause bekommen. Und Nazarov bekommt den Ball in den Strafraum gelegt, ist eigentlich, wie ich finde, viel zu weit weg für einen Abschluss, Chris. Und er schießt trotzdem und der Ball geht ins lange Eck. Die erste Frage: Muss den Hansen haben?
Nein, aber ich also erstmal interessant, wo du einsteigst, weil
ich habe es vorher nicht gesehen.
Also ich finde viel, also das Problem ist ja, der Fehler passiert ja davor. Und Tobi, ich gucke wieder auf meinen Monitor links von dir, hängt's wieder unter der Decke. Der Torwart hat ein Abstoß und schlägt den Ball unbedrängt 10 Meter vor der Mittellinie ins Aus. Und der Ball geht über die Seitenauslinie und da ist in einem Durchmesser von 10 Metern kein Spieler. Also wen er da gesehen hat, weiß ich nicht. Daraus resultiert ein Einwurf, der lang geworfen wird. Franke versagt tatsächlich im Zweikampf gegen Nazarov. Übrigens Nazarov, der Spieler, der später in der zweiten Halbzeit, also gab es eigentlich irgendjemanden, dem er nicht gezeigt hat, wie sein Oberschenkel aussieht.
Ja, aber da kommen wir ja noch zu.
aber auf jeden Fall den Schuss selber, den kann Hansen nicht halten. Der geht ins lange Eck, der ist scharf geschossen, den kriegt er super auf den Schlappen. Theoretisch darf der den Zweikampf davor so nicht gewinnen, beziehungsweise Franke darf den so nicht bestreiten. Eine nicht geringe Mitschuld vom Innenverteidiger und Captain von Hannover 96.
Ja, und Niklas Hult dürfen wir auch nicht ganz rausnehmen, ne? Aus der Verlosung, der mich vorher das Duell verliert, wozu es dann, und dann kommt es nämlich erst zu diesem Ball in den Strafraum, den Franke dann total unterschätzt und einfach nicht richtig am Mann ist. Und bei Hansen, ich würde da jetzt auch nicht sagen, irgendwie, ja, um Gottes Willen, Torwartfehler oder so. Aber auch der, würde ich nicht sagen. Aber was man schon sagen kann ist, und das haben wir bei Zieler auch in der Vergangenheit häufig gemacht, der darf auch gerne mal so einen Ball halten. Also der muss ihn nicht halten, aber er darf es gerne.
Er darf ihn halten, genau. Und ich muss sagen, wir hatten eine Szene, ich glaube Mitte der ersten Halbzeit, wo auch dann ein Schuss aus der Mitte der Strafraumgrenze auf das linke Eck, aus unserer Sicht, also aus Torhüter-Sicht, rechte Eck, wo er dann so abtaucht und die Hand noch rankriegt an den Ball. Das heißt, er hat da gezeigt, wie er schnell unten sein kann und sie auch lang machen kann.
Auch übrigens da war direkt davor ein katastrophaler Fehlpass von Franke. Völlig unbedrängt, aber die Parade, das war 20. Minute, Tobi, die war wirklich gut.
Ja, nur, genau. Und das ist mein Maßstab, Chris. Das ist mein Maßstab. Und wenn ich dann so eine Parade sehe, wo er sie auch lang macht, wo er die Hand nochmal so rausholt und ich dann sehe, wie er fällt bei dem Schuss von Nazarov, sicherlich aus kürzerer Distanz und vielleicht auch ein bisschen schärfer geschossen, aber für mich hat er dann nicht den letzten Willen, den Ball zu bekommen. War so mein Eindruck.
Ich weiß, was du meinst.
Weißt du, er fällt, aber dieses explosionsartige Abspringen und noch irgendwie diesen Ball erreichen, und ich glaube, dann hätte er ihn gehabt.
Ja. Es gab ja auch
kein Torwartfehler, aber.
Ja. Es ist vielleicht ein bisschen zu wenig, beziehungsweise ich finde insgesamt, und da möchte ich jetzt mal weg von diesem Gegentreffer, aber insgesamt habe ich bei Hansen im Moment nicht das Gefühl, ich bin beruhigt, wenn der den Ball bekommt oder so. Der strahlt auch nicht diese Ruhe aus.
Ganz genau.
Also muss ich auch sagen. Er wirkt fahrig in seinem Spiel und er ist nicht der ruhige Rückhalt.
Auch Stellungsspiel müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen und so. Aber okay, halten wir fest, es war jetzt nicht bei der Aktion von Nazarov, also der Schuss, der darf reingehen, ist okay. Der Abstoß vorher, das hat Chris gesagt, der war nicht so genau. Ja, und wie es dann aber in der zweiten Halbzeit weitergeht und was wir da noch alles erleben mussten, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty nach dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue beim 96-Podcast Vorwärts nach Weit hier bei meinsportpodcast.de. Wir haben gesprochen über das schnelle 1:0, über vergebene Chancen, über einen Martin Hansen, der nicht so ganz die Ruhe ausstrahlt und Dennis sagte, fahrig in seinen Aktionen wird. Oder wirkt, nicht wird, wirkt. Und ich muss auch sagen, also der sichere Rückhalt, Chris, ich war ja überzeugt, dass Martin Hansen die richtige Nummer 1 ist, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ich bin ja auch so ein kleiner Hansen-Fanboy. Und die Spiele, die ich bisher vor der Verletzung von Zieler gesehen habe, hatten mich eigentlich darin bestärkt. Und ich muss sagen, ich bin doch enttäuscht, wäre zu viel, aber meine Erwartungen werden nicht erfüllt. Chris, wie geht's dir da?
Dass das kein großer Fußballer mehr wird, das ist, denke ich mal, vielen Leuten schon länger klar gewesen. Aber er hatte halt durchaus in der Vergangenheit Stärken gezeigt, gerade in dem Zeitraum, den du jetzt beschrieben hast, die man so von Zieler nicht kennt. So Stichwort Strafraumbeherrschung, da war er eigentlich mal ziemlich gut. Aber mittlerweile, es gab jetzt einige Flanken, wo man dann so gesehen hat, da wollte er raus, hat das dann wieder abgebrochen, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, was ist denn mit dir los? Das verlernt man ja nicht alles. Also ist da Unsicherheit, die plötzliche Verantwortung jetzt zu wissen, dass man bis zum Jahresende sehr wahrscheinlich in der aktuellen Tabellensituation der Rückhalt der Mannschaft sein soll, der letzte Mann auf der Linie. Ich bin doch überrascht, weil ich habe das Gefühl, dass der 31-jährige Hansen mit dieser Situation ein bisschen überfordert zu sein.
Überfordert, er wirkt nervös, oder Dennis? Also es ist nicht die Ruhe, die er ausstrahlt in so einem letzten Saisonspiel, wo es um nichts mehr geht. Da zeigt er auch gute Paraden, in der Vorbereitung zeigt er gute Paraden. Aber jetzt, wo es wirklich, wo Zieler, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Ron-Robert Zieler hatte unglaubliche gute Paraden in seinem Spiel und war wirklich ein sicherer Rückhalt. Das, was wir von ihm kannten, bevor er uns verlassen hat, nicht in der Saison in der zweiten Liga, als wir gerade abgestiegen waren. Und ist das vielleicht zu viel Druck auf den Schultern für Martin Hansen?
Ja, man hat so den Eindruck, ne? Ich finde, Chris hat das ganz gut beschrieben. Der wirkt unsicher, nervös. Er hat natürlich jetzt auch, also er ist jetzt aktuell nicht nur auf dem Trikot, sondern er ist die Nummer eins. Und er, ich meine, wen haben wir da noch hinter ihm? Das ist gerade irgendwie der Torhüter von der
Marlon Sindermann. Ja.
Also da ist jetzt auch nichts, also da ist jetzt auch niemand, der ihm so im Nacken sitzt, wo man, der ihn vielleicht auch nochmal pusht oder wo er irgendwie sich, ich sag mal, im irgendwie auch zurücklegen kann, sagen kann, ja, also ganz im Notfall können sie nochmal auf wen anders zurückgreifen. Aber das wundert mich, weil normalerweise Torhüter ja eigentlich ganz andere Typen sind. Ne? Also die ja wirklich auf sowas brennen, auf so eine Situation. Ich weiß ich nicht. Also wir müssen es jetzt nicht an ihm festmachen, aber ich bin schon auch verwundert, weil ich ihn anders eingeschätzt habe, ja.
Ja, habe ich auch. Und ich habe auch die 96-Mannschaft tatsächlich anders eingeschätzt nach dem Pokalerfolg gegen Düsseldorf. Und wir hatten gerade die Adjektive unsicher und fahrig, hast du vorhin gesagt, Dennis. Und ich fand, genau so hat 96 dann auch die zweite Halbzeit nicht nur begonnen, sondern in der gesamten zweiten Halbzeit dann letzten Endes auch gespielt. Chris, der Trainer, hat reagiert auf die ersten 10 Minuten in der zweiten Hälfte. Und er brachte dann Hendrik Weidand für Linden Meiner, also Henne endlich mal nicht nur die letzten 10 Minuten, sondern ein bisschen länger auf dem Feld. Und er brachte Sebastian Ernst für Dominik Kaiser, weil der Trainer dann doch gespürt hat, das droht zu kippen. 96 verliert die Kontrolle über das Spiel. Ich würde sagen, das ist verpufft. Was sagst du?
Es war auf jeden Fall erstmal das Zeichen, was ja André hier wiederholt eingefordert hat, zumindest zu einem Zeitpunkt in einem Spiel, wo man mit so einem Wechsel auch noch was bewirken kann. Also keine 6 Minuten vor Abpfiff, dass man dann das System umstellt, den zweiten Stürmer bringt. Das war früh genug, das war auf jeden Fall ein gutes Signal nach den ersten, es waren glaube ich sogar nur 7 Minuten, die es gedauert hat, bis die Wechsel tatsächlich stattfanden. Man hat sich deutlich offensiver präsentiert, aber du hast leider absolut recht. Also außer diese Situation unmittelbar nach seiner Einwechslung, wo Henne den Ball bekommt und da aus 20 Metern wirklich einen sehr strammen Schuss ablässt, der zwar für den Torwart dankbar zu halten ist, aber es ist ein Signal. Er peitscht die Kurve auf danach. Da hat man so gedacht, okay, könnte was sein. Und danach, es war so langweilig. Es war so langweilig, was danach passiert ist. Und Tobi, verurteile mich. Wir müssen also uns irgendwann auch nochmal über Linden Meiner unterhalten, was der hier regelmäßig für Leistungen abruft.
Nein, und ich verurteile dich nicht. Können wir jetzt machen. Also
tatsächlich, bis zur 88. Minute, weiß der Deibel warum, aber in der 88. Minute auf einmal ging die Mannschaft nach vorne. Dann war das, was ich mir eigentlich von diesem Wechsel schon erhofft hatte, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht, dass die Tribüne abgeholt wird, dass Stimmung ist und dass nochmal was passiert. Aber in der 52. Minute, wo die Wechsel waren, passierte leider erstmal gar nichts.
Ganz im Gegenteil. 96 gab das Heft des Handelns völlig aus der Hand und es spielte dann tatsächlich nur noch eine Mannschaft. Und wir müssen sagen, Dennis, das ist der Vorletzte der zweiten Fußball-Bundesliga. Also eigentlich eine Mannschaft, wo du sagen musst, jetzt auch mal vielleicht sogar, André würde sagen, unabhängig von der Tabellensituation muss 96 Aue schlagen. Aber auch in der Tabellensituation muss 96 Aue beherrschen können. Und das haben wir ja auch in der ersten Halbzeit phasenweise getan. Aber auch nach den Wechseln, Aue wurde immer, immer, immer stärker, oder?
Ja, die haben genau die Sicherheit und Souveränität gezeigt in einem Auswärtsspiel für Aue, die wir haben in unserem Heimspiel komplett vermissen lassen. Und man muss ja auch nochmal dazu sagen, Aue hat auswärts in dieser Saison, und ich glaube sogar saisonübergreifend, gar nichts gerissen. Ne? Also die haben irgendwie vielleicht ein paar Unentschieden dabei gehabt, aber die haben nicht gewonnen und ansonsten alles verloren. Also das war jetzt auch keine Übermannschaft, die da kommt. Und es ist mir aber auch ehrlich gesagt scheißegal, ob da Aue kommt oder ob St. Pauli kommt oder Bremen oder was auch immer. Wenn ich gegen Düsseldorf so, auch wenn es nachhinein vielleicht ein bisschen glücklich war, aber wenn ich gewinne, ich erwarte einfach von dieser Mannschaft, dass sie das konservieren und dass die im nächsten Heimspiel Gas geben, dass die sich einen Arsch aufreißen und dass die alles dafür geben, um, egal wer da kommt, den zu schlagen. Und ich kann es nicht mehr sehen und ich habe da einfach auch keinen Bock mehr drauf. Ja, immer dieses Hin und Her. Sie holen mich wieder ab und dann.
Aber Dennis, wenn in der ersten Halbzeit der zweite Treffer fehlt, dann rasieren die Aue auch den Arsch, ganz ehrlich.
Aber sie tun's nicht. Aber Chris, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Sie haben den zweiten Treffer nicht erzielt. Und sie haben Aue nicht den Arsch rasiert.
Ja, aber warum tun wir das nicht? Warum tun wir uns da so verdammt nochmal schwer mit? Ich verstehe es nicht. Weil wir zeigen teilweise, das waren jetzt keine 5 guten Spielzüge, ja. Aber bis zur 15. Minute. Und auch noch danach waren ja tolle Spielzüge dabei. Ich fand im Übrigen, das war irgendwann 30. oder 37. oder sowas, als Kerk mit der Brust ablegt.
Maxi Bayer.
Nee.
Maxi Bayer war nicht, oder?
Nee, das war auf Hult. Und Hult dann den Straff. Gut, Hult, ja, ist egal. Aber das waren ja tolle Spielzüge dabei, wo ich gedacht habe, wow, ey, die können ja wirklich spielen, wenn sie wollen. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dann plötzlich trauen sie sich nicht mehr, dann wird die Handbremse angezogen und dann wird nur noch Sicherheitsfußball gespielt und um Gottes Willen, jetzt kommt der Gegner und hoffentlich schießen die kein Tor gegen uns.
Ja, und je länger das Spiel dauerte, desto gefährlicher wurde Erzgebirge Aue. Und der Trainer hat dann nochmal reagiert. Er brachte Tom Trübol für Ondua. Wobei ich sagen muss, Ondua für mich eigentlich einer der Aktivposten im Spiel. Und er brachte den eigentlich immer wieder völlig enttäuschenden Florent Muslia für Sebastian Stolze. Also auch da nochmal das Zeichen, ich will nochmal ein bisschen was nach vorne machen. 20 Minuten waren noch zu spielen. Und Tom war nicht ganz so lange auf dem Platz. Da zeigt er schon ein, wie ich finde, unabhängig von diesen ganzen, ich zeig dir meinen Oberschenkel, Nazarov-Aktionen, zeigt er wirklich ein übelhartes Einsteigen, also was man vielleicht im Derby noch akzeptieren kann, aber in so einem Spiel fand ich es tatsächlich ein Stück weit drüber, nämlich gegen Nazarov und Gritschel da mal eben so kompromisslos um. Chris, würdest du sagen, das ist die Härte, die wir brauchen? Oder, also ich fand's drüber, wie beurteilst du es?
Ich hatte ganz doll Angst, die Kameraeinstellung von Sky war in dem Moment so ein bisschen von hinten auf dem Schiedsrichter. Und dieser Schiedsrichter hat offenbar auch seine gelbe Karte in der Gesäßtasche. Da griff er hin und ich dachte, wenn der jetzt vom Platz fliegt, um Gottes Willen. Gott sei Dank war es nur die gelbe Karte. So mit den Zeitlupen muss man sagen, okay, ich unterstelle ihm jetzt nicht böse Absicht, dass er ihn trifft. Ja, glaube ich, sogar an beiden Beinen.
Ja, also
ich glaube, am ersten Bein will er ihn treffen, am zweiten, was der tatsächlich dolle Einschlag ist. Das war nicht Absicht, aber ich glaube, wir hätten uns da auch nicht beschweren können.
Über der Rote, ne?
Vielleicht der Kölner Kellner eingeschaltet und gesagt, guck dir das nochmal an, das könnte man auch anders werden. Und dann wäre Tom Trübol wieder sehr schnell in der Kabine gewesen.
Absolut. Also das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war schon, ich fand, das war ein sehr, sehr hartes Einsteigen und auch nicht nötig in der Situation. Es dauerte dann auch nur ein paar Minuten, dann musste Nazarov das Spielfeld verlassen und dann kam die Szene, Chris, die du angesprochen hast, wo wirklich jedem nochmal seinen Oberschenkel gezeigt hat und sich sehr beklagt hat, wie doll er doch getroffen wurde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so ein bisschen Schiss, dass dann in den 12 Minuten, die noch verbleiben, Babacar Gaye, der ja bei uns auch schon gespielt hat, dann vielleicht noch dieses Spiel entscheiden könnte. Das wäre so eine Geschichte gewesen, wie man als 96-Fan sie schon so oft erlebt hat. Klassiker. Dass ausgerechnet der bei uns gescheiterte Stürmer, ja, dann plötzlich das entscheidende Tor schießt. Und man muss ganz ehrlich sagen, Aue, und das hat mich eigentlich noch viel mehr entsetzt, dann so, je länger das Spiel dauerte, und jetzt sind wir schon in der 78. Minute, und Aue hat dann irgendwie jeden Ball von uns abgefangen und fuhr beinahe schon, Dennis, Angriff auf Angriff oder Angriff um Angriff auf unser Tor.
Ja, absolut. Die waren richtig on fire und vor allen Dingen haben wir sie ja auch eingeladen und dann vor allen Dingen auch mit Ecken. Also sie haben ja dann irgendwie ihr Eckenverhältnis nochmal schön nach oben getrieben und dass wir bei Ecken nicht so die sichersten sind, das wissen wir ja auch schon länger. Also da waren teilweise dann Dinger bei, wo wir einfach nur noch den Ball rausgeschlagen haben, wo ich gedacht habe, ja okay, also offensichtlich spielen wir hier gegen eine Kategorie FC Bayern und wir sind froh mit dem Punkt. Das war schon echt bitter. Also übrigens wäre das ein Klassiker gewesen mit Ex-96-Spieler. Die Alternative wäre gewesen Ex-Peine-Ost-Spieler. Ne? Der war ja auch auf dem Platz, der mehrfach
Tod und Hassian Hochscheid, ganz genau. Ja,
absolut. Hatte.
Ja. Also, die Jungs, übrigens, also ich wollte ja heute ursprünglich mal nach Hamburg. Ne? Ich wollte nach Hamburg, schön ein bisschen Hafen, ein bisschen Kiez und so weiter. Ich habe das kurzfristig abgeblasen. Ich würde jetzt gerne sagen, natürlich wegen dem Podcast.
Nur für uns.
Natürlich wegen dem Podcast. War aber auch ein bisschen das Wetter dran schuld. Aber so oft, wie der Hochscheid heute auf dem Rücken gelegen hat, also da muss ich nach Hermanns Portemonnaie gucken. Ich habe das Gefühl, ich wurde heute doch ganz schön gut unterhalten. Das war ja in der ersten Halbzeit schon schlimm, wo er in der 24. bei Ondua da so auf den Kopf getätschelt wird. Ich habe gedacht, der hat den mit dem Hammer auf den Kopf gehauen. Dieser Zweikampf mit Bayer, wo er selber durchzieht und so tut, als wäre ihm das Schienbein gebrochen. Also für mich ein ganz großer Sympathieträger heute.
Absolut. Der Hochscheid. Jan Hochscheid immer. Toller Jan Hochscheid. Jan Hochscheid immer, hat sich in mein Herz gespielt, nicht erst heute. So, dann müssen wir aber sprechen über die 86. Minute und wir müssen ganz ehrlich sein, wäre Erzgebirge Aue, nicht Erzgebirge Aue, hätten wir spätestens dann das 1:2 kassiert. Ja, über die linke Seite kommt der Ball in den Strafraum und Strauß hätte nicht freier sein können, als er war. Und das ganze Tor hat er offen.
Ja.
Und er haut da so einen jämmerlichen Schuss raus. Also ich meine, zum Glück für uns. Aber das war so eine klassische Situation. Jetzt klingelt's. Ich war auch sicher, ich hab schon gar nicht mehr hingeschaut. Ich war schon am Fluchen. Ich war schon am Fluchen, als der Ball durch den Strafraum ging und rechts dann Strauß traf und dann macht der so einen kläglichen Schuss. Aber ganz im Ernst, spätestens da war der Punkt. Denn es ist für mich, dass ich sagte, wir haben hier glücklich ein Unentschieden.
Ja, wie bitter ist das eigentlich, oder? Also du hast absolut recht, haben wir. Vor allen Dingen nach der zweiten Halbzeit hätte es Aue durchaus verdient gehabt, bei uns 3 Punkte mitzunehmen. Aber wie bitter ist das nach so einem Beginn und ja, also mir fehlen auch so ein bisschen nicht nur die Worte, mir fehlt auch eine Erklärung dafür, ne? Und ich bin sprachlos ein Stück weit.
Ja, also für mich war es wirklich eine Katastrophe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und danach war ich auch echt raus. Und vielleicht müssen wir sogar, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schätze Jan Zimmermann sehr und ich bin sehr froh, dass wir diese Lösung gefunden haben, dass wir die Lösung auch durchgezogen haben. Und ich bin wirklich, 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 wirklich überzeugt von Jan Zimmermann, in Klammern gewesen. So langsam muss ich aber ganz ehrlich sagen, unabhängig davon, dass Martin Kind weg muss und dass hier seit Jahren Misswirtschaft betrieben wird, gar keine Frage, ja, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber Zimbo hat selber gesagt, er hat jetzt die Spieler beisammen, die er beisammen haben möchte. Wir haben St. Pauli geschlagen, danach haben wir Kiel geschlagen und seitdem treten wir nicht nur auf der Stelle, sondern machen vielleicht sogar Schritte zurück. Vielleicht kommt uns zugute, dass wir jetzt am kommenden Wochenende wieder gegen Düsseldorf spielen. Vielleicht kommt es uns zugute. Zwar in Düsseldorf, aber wieder gegen Düsseldorf. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wir müssen vielleicht auch irgendwann mal über den Trainer sprechen, obwohl ich das nicht möchte, aber wir kommen vielleicht irgendwann nicht drum herum. Und wir sollten uns verabreden, Männer, dass wir in der nächsten Woche irgendwann mal abends nochmal live die Zuhörer, die jetzt an den Radioempfangsgeräten oder naja, vielleicht auch irgendwelche Podcatcher uns gerade hören, nochmal mit dabei sind und wir nochmal sprechen müssen nach jetzt gespielten. Wir müssen es ja sagen, an 12 Spieltagen, ja, und 96 ist gerade mal zwei Punkte und ein Spiel mehr übrigens, ja, zwei Punkte entfernt vom Relegationsplatz. Vielleicht müssen wir uns einfach mal nächste Woche, Dennis, ich weiß, Chris, du bist im Urlaub, ich weiß, dich brauche ich nie ansprechen, aber Dennis, vielleicht müssen wir uns mal nächste Woche abends Zeit nehmen, die ganze Situation nochmal beleuchten, auch über Jan Zimmermann sprechen. Ja. Das sind schon Dinger, die jetzt hier passieren, die liegen in der Verantwortung des Trainers. Er hat jetzt wirklich, und das meine ich ganz ernst, Chris, vielleicht da hole ich dich nochmal rein, weil du dann eben unter der Woche nicht dabei sein kannst und auch beim nächsten Spiel, nach dem nächsten Spiel gegen Düsseldorf nicht dabei sein kannst. Chris, ich beurteile den Kader, den wir jetzt haben, mit Sebi Ernst, mit Sebastian Kerk, mit Sebastian Stolz, Maxi Bayer, mit Luca Kreins dann auch als Verstärkung für die Breite, mit Niklas Hull, Seymour Roya, Julian Börner. Ich beurteile Galdon Dua. Tom Trübel nehme ich mal raus, weil den habe ich jetzt gefressen. Haben wir einen Kader, der stärker ist als in der letzten Saison? Wir haben Positionen jetzt doppelt besetzt, hatten wir letztes Jahr nicht, oder Chris?
Ich bin da völlig bei dir. Also der Kader ist deutlich stärker als letztes Jahr. Gerade so diese Offensivreihe hinter dem Stürmer ist eigentlich sehr gut besetzt. Wir sind da. Wir haben ja auch Leute noch, wo man sagt, da weiß man ja noch gar nicht, was sie können. Wir haben immer noch nicht Inali gesehen, wo ich sagen muss, hätte ich mir halt heute vielleicht sogar mal statt Muslia gewünscht. Aber du hast absolut recht. Bis dahin. Wo du nicht recht hast, ist nächste Woche, wenn wir das am Mittwoch machen, kann ich dabei sein. Ich werde mich auf jeden Fall, wenn wir das Heimspiel gegen Paderborn haben am 19.11., werde ich mich aus Dänemark live natürlich dazuschalten. Das lasse ich mir nicht nehmen.
Ja, aber zumindest Düsseldorf kannst du da nicht mitmachen.
In Düsseldorf sitze ich im Auto. Das passt leider nicht. Und ich habe ganz großen Horror davor, dass das, was du gesagt hast, dass das nicht Eintritt, sondern dass wir jetzt dann auch gegen Düsseldorf die Retourkutsche kriegen und dann haben wir, glaube ich, richtig Feuer im Hafen.
Möglich ist es, wo ich sagen muss, Mittwoch werde ich nicht können, da muss ich nämlich politisch unseren Bezirk hier voranbringen, aber vielleicht kriegen wir es ja am Dienstag oder so hin, das müssen wir nochmal besprechen, aber zumindest sollten wir uns tatsächlich mal für die nächste Woche verabreden und da mal tatsächlich auch schon mal so ein kleines Fazit ziehen und wir müssen uns positionieren. Ja. Pro-Zimbo, Kontra-Zimbo, was sind Alternativen? Solange Martin Kind entscheidet, möchte ich das eigentlich nicht, dass da ein neuer Trainer gesucht wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ufert quasi jetzt schon aus. 96 lässt heute, vor allem in den zweiten 45 Minuten, aber auch alles vermissen, was es in der zweiten Liga braucht. Ich freue mich jetzt schon auf die Aussagen, dass wir den Spieler klar machen müssen, was es in der zweiten Liga bedeutet zu spielen, dass wir ihn klar machen müssen, dass wir über den Kampf kommen müssen. Das hören wir seit 3 verschissenen Jahren und irgendwie haben wir es noch nicht hingekriegt, das den Spielern klar zu machen. Klar, es sind auch immer wieder andere Spieler, aber die Galligkeit, die kriegen wir nicht in die Köpfe und eine 96 DNA kann ich auch nicht erkennen. So. Also, es war viel zu wenig. Ich bin stinksauer. Scheiß Martin Kind. Ich muss es einmal kurz sagen. Und irgendwie auch scheiß Spieler heute. So. Also, hoffen wir auf Besserung gegen Fortuna Düsseldorf. Aber wir müssen drüber sprechen mit der Gesamtsituation. Das machen wir in der kommenden Woche. Den Termin geben wir euch noch bekannt. Dann sind wir wieder live auf YouTube, auf Facebook, auf Twitch. Hoffen, dass ihr dabei seid. Uns Kommentare reinjagt. Macht es zu eurer Show mit uns als eure Marionetten. Jetzt lasst euch aber nicht ärgern, gönnt euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Harrys und genießt noch das schöne Wochenende im noch viel schöneren Hannover. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, 96, alle, bis dann, ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen, sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.